Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Ich habe heute einen Psalm mitgebracht. Psalm 16. Psalm 16, der ist je nach Bibelübersetzung unterschiedlich überschrieben. Das hat damit zu tun, es gibt ein paar Psalmen, die heißen Miktam. Man hat noch nicht herausgefunden, was das eigentlich ganz genau bedeutet. Das hat auch damit zu tun, dass diese Miktams irgendwo schon vor 3000 Jahren geschrieben wurden. Und Hebräisch, das man heute in Israel spricht, ist ja ein bisschen anders. Also von daher, die Leute rätseln. Und es gibt viele kluge Sachen. Manche übersetzen es mit Lehrpsalm. Manche sagen, es ist ein Gedicht. Mir hat gefallen, also Luther übersetzt, es ist ein güldenes Kleinod. Also ins Deutsche übersetzt, ein Goldschatz. Ein goldenes Schmuckstück. Ich habe so den Eindruck, Luther hat sich ein bisschen drum gemogelt, das zu übersetzen. Hat gesagt, ist ein schöner Psalm, ist was Goldiges, ne? Mir hat gefallen, wie vor gut 2000 Jahren wurde das Alte Testament vom Hebräischen ins Griechische übersetzt. Diese Übersetzung, weil der Legende nach 70 Leute in 70 Tagen das geschafft hätten, wird die Septuaginta, also zu Deutsch 70 genannt, diese Übersetzung. Und dort hat man dieses Wort Miktam übersetzt mit einem Wort im Griechischen, das so viel bedeutet wie eine eingravierte Inschrift. Also eingraviert, da hat einer mit Hammer und Meißel das irgendwo in den Stein gehauen. Ich habe mir das vorgestellt, wie ist das zum Beispiel? Angenommen, da kommt jetzt einer, nennen wir ihn irgendwie, ein Israelit, der zu einem der drei Feste nach Jerusalem kommt. Jeder erwachsene Israelit sollte dreimal im Jahr zum Tempel kommen und dort Gott anbeten. Und dann kommt er in den Tempel. Er steht im Vorhof und schaut sich um und wartet. Und was findet er? Über an einer großen Stelle eingraviert, in Stein gehauen, Psalm 16. Bewahre mich, Gott, denn bei dir finde ich Zuflucht. Ich sage zum Herrn, du bist mein Herr. Nur bei dir finde ich mein ganzes Glück. Ich freue mich über alle, die zu Gottes heiligem Volk gehören. An ihnen zeigt sich Gottes Herrlichkeit. Die sich aber vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Mit ihren Opfern, dem Blut, das sie ihrem Gott darbringen, will ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich nicht in den Mund nehmen. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr. Der Herr selbst, ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Selbst nachts weist mein Gewissen mich zurecht. Ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann nur aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Meine Seele wirst du nicht dem Totenreich überlassen, mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ich stelle mir also vor, wie unser frommer Israelit dort im Tempelvorhof steht und liest diesen Psalm 16. Sie bereiten sich darauf vor, Opfer zu bringen. Sie haben Grund, Gott zu danken. Er erinnert sich an vieles, was Gott getan hat. Und so sagt er, ich habe Gott gesagt, bewahre mich, Gott. Du bist mein Herr, nur bei dir findet ich mein ganzes Glück. Und er denkt dran, wie er da zum ersten Mal stand im Tempel und wie er damals Gott versprochen hat: Dir allein will ich gehören. Du bist mein Gott. Du bist die Mitte meines Lebens. Und er erinnert sich dran: Ja, es gibt kein Glück für mich außer bei dir. An diesem Ort hat er mit Gott gesprochen. Und er denkt dran, wie gut, dass ich diesen Entschluss damals gefasst habe. Und wir sind eingeladen, auch mal drüber nachzudenken: Wie war das, als ihr damals den Entschluss gefasst habt, ich möchte Jesus gehören? Er soll mein Leben bestimmen. Wann war das, als ihr gesagt habt, ich möchte Jesus allein gehören und ihm möchte ich dienen? Was hat euch dazu bewegt? Ich fand das sehr spannend. Ich habe es ja schon mal erzählt vor einiger Zeit. Ich habe ja das Glück, dass ich ab und zu mal Leute begleiten darf, dann vom Verwaltungsgericht, die abgeschoben werden sollen. Und dann sitzt du dabei und dann werden die vom Richter gefragt: Was hat sie dazu bewegt, Christ zu werden, sich taufen zu lassen? Was hat dieser Glaube an Gott allen anderen Religionen voraus, weshalb sie Christ geworden sind? Ich habe mir gedacht, eigentlich sollten wir uns diese Frage immer wieder mal stellen, oder? Das ist eine ganz gute Frage. Was hat das in ihrem Leben bewirkt? Und so steht dieser fromme Israelit im Tempelvorhof und erinnert sich dran, sagt: Ja, hier oder woanders habe ich damals den Entschluss gefasst, ich möchte keinem anderen dienen, ich möchte dem lebendigen Gott dienen. Voller Überzeugung, es war mir wichtig, ich habe mich dazu bekannt. Mein Leben steht dir zur Verfügung, dein Wille soll gelten in meinem Leben, du bist das Beste, was mir geschehen kann. Und so erinnert er sich und sagt: Ja, und ich freue mich, dass ich seitdem auch viele getroffen habe. Und auch jetzt, während er dort im Tempelvorhof steht, hat er Menschen um sich, denen das auch wichtig ist. Wo ihn das mit denen verbindet. Auch das sind Menschen, die mit Gott unterwegs sind. Welch eine Ermutigung, Jahr für Jahr diese Menschen zu treffen, die mit mir unterwegs sind. Menschen, die mit mir zusammen Gott dienen, das verbindet uns. Auch sie machen Erfahrungen. Sie wohnen vielleicht in einer ganz anderen Gegend. Sie wohnen im anderen Ort, haben einen anderen Beruf, sind in einer anderen Altersgruppe, aber auch sie haben damals gesagt: Ich möchte diesem lebendigen Gott dienen. Ihr Alltag verläuft vielleicht ganz anders. Das sind Händler, das sind Bauern, das sind Handwerker, Hausfrauen, Schriftgelehrte, unterschiedliche Menschen, Beamte und Schüler, Senioren, Jugendliche. Und uns verbindet, dass sie damals gesagt haben: Diesem Gott möchte ich dienen, zu ihm will ich gehören. Wie heute in der Gemeinde der Professor und der Gärtner nebeneinander sitzen, die Krankenschwester und der Erzieher und Kassiererin. Und so sind wir zusammen unterwegs, auch an verschiedenen Orten. Da ist der eine schon im Ruhestand und der andere, der steht noch voll in der Kraft. Da hat der eine viel Zeit und der andere muss sich die Zeit zum Gottesdienst und zum Bibellesen irgendwo abknapsen. Aber das verbindet uns. Wir sind miteinander unterwegs. Und während er so drüber nachdenkt und dankbar wahrnimmt und sagt: Ich bin ermutigt dadurch, dass ich hier von Menschen umgeben bin, die miteinander und mit mir auf diesem Weg sind. Und dann fällt ihm ein: Ja, es sind nicht alle da. Manche kommen auch nicht mehr. Manche nehmen es nicht mehr so ernst mit dem Gottesdienst. Ich freue mich über alle, die zu Gottes Volk gehören, aber da gibt es noch andere, die sich heute eher vor anderen Göttern niederwerfen. Die sich vor einem anderen Gott niederwerfen, steht ja an der Wand, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Ja, sie standen auch mal hier neben uns oder saßen neben uns. Auch sie waren fest entschlossen, Gott die Treue zu halten. Inzwischen haben sie sich anderen Göttern gebeugt. Vielleicht dem Gott Karriere, den Titeln und Statussymbolen oder den Göttern Genuss und Bequemlichkeit, den chromglänzenden Götzen auf Rädern oder den bunten Hightech-Spielereien in der Hosentasche. Die sich vor einem anderen Gott niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen, steht da an der Wand in dem Psalm 16. Die sich vor anderen Göttern niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Die Raten, die sie abzahlen müssen. Der Schmerz, dass der Kollege das neuere Handy hat oder das glänzendere Fahrrad. Schmerzen der Götzen. Wäre es da nicht verlockend, auch mal, ja, die sich vor anderen Göttern niederwerfen, bereiten sich selbst zahlreiche Schmerzen. Und dann bekräftigt der Beter und sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Mit ihren Opfern, mit dem, wo sie ihre Kraft und ihre Zeit opfern, möchte ich nichts zu tun haben. Die Namen ihrer Götzen will ich noch nicht mal in den Mund nehmen. Und so merkt der Beter, das ist jetzt nicht ein Verzicht. Ich verzichte nichts auf den sauren Apfel, ja, und oder ich beiße in den sauren Apfel und sage, ich kann mir das ja alles nicht leisten. Ich darf das als Christ ja nicht. Und was kommt da manchmal für eine komische Haltung rein, dass wir sagen, das würde ich ja auch gerne alle wie alle anderen. Ich darf ja aber nicht. Dann schauen mich die anderen in der Gemeinde scheel an. Nee, er sagt, ich will das gar nicht. Ich will das ja gar nicht haben. Ich habe ja was viel Besseres. Ich bleibe bei dem lebendigen Gott. Es ist doch kein Verzicht, manchen schönen Schnickschnack gar nicht erst zu haben. Ich muss mich nicht bedauern, dass ich darauf verzichte, weil, ja warum? Und dann stellt er fest, ich kann zufrieden sein mit dem, was ich habe. Du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. In manchen Übersetzungen und im eigentlichen hebräischen Grundtext steht das Los, das mir zugefallen ist. Dieser Begriff, das Los, das ist im Deutschen eine Redewendung. Ja, das ist mein Los, dass ich hier arbeite oder so. Das ist so ein geflügeltes Wort, das hier aus dem Psalm und anderen biblischen Stellen im Alten Testament entnommen ist. Mein Los. Und es hat damit zu tun, dass tatsächlich in Israel, als sie unter Josua in das Land hineingezogen sind und das Land erobert haben, dann wurden die Stämme verteilt. Der Stamm da, der Stamm da, der Stamm dort. Aber dann, welches Stück, welcher Acker und welches Grundstück die einzelnen Familien bekommen haben, wurde verlost. Eine ziemlich gerechte Lösung, ja. Da wurde nicht irgendwo, der zahlt ein bisschen mehr, der kriegt einen guten Acker, sondern es wurde verlost. Und dieser Besitz, der war eigentlich unverlierbar. Dieser Besitz, dieser Anteil am Land der Verheißung, der war auch den Nachkommen sicher. Und es gab diese Besonderheit in Israel, dieses Land konnte man nicht dauerhaft verlieren. Zumindest, wenn man sich an das Wort gehalten hat. Sondern selbst wenn einer diesen Acker verkaufen musste, weil er in Not geraten ist, dann gehörte der nicht zeitlebens dann der Bank, sondern der gehörte dem neuen Besitzer für maximal 49 Jahre. Denn immer im 50. Jahr, wenn dann das Jubeljahr ausgerufen wurde und feierlich ein Schuldenerlass verkündet wurde, fiel der Besitz wieder an den ursprünglichen Eigentümer zurück. Und man konnte wieder bei Null anfangen. Und das war im ganzen Land, im 50. Jahr war das so Schuldenerlass. Und deswegen war das ein unverlierbarer Besitz. Und jetzt sagt der Beter, mein Los ist auf ein gutes Land gefallen. Ich frage mich, waren in Israel die Äcker vielleicht nicht doch unterschiedlich? Da hat er einen fruchtbaren Acker gehabt, schön eben, wo man Kühe grasen lassen konnte oder Getreide anbauen. Und der andere hat einen steinigen Hang gehabt, wo er schon ein bisschen mehr sich anstrengen musste. Waren die wirklich alle gleich groß? War da nicht die Gelegenheit zu sagen, oh, der hat aber das bessere Stück gekriegt, oder? Wie wir heute manchmal denken, hätte ich das, wäre ich dort, Wäre ich in jener Gemeinde, hätte ich jenen Beruf, hätte ich dieses Grundstück geerbt, hätte ich das Haus bekommen, dann ging es mir besser. Und auch Gemeinden habe ich schon kennengelernt, die haben gesagt, wenn wir doch solche Bedingungen hätten wie die, da wohnen lauter reiche Leute in der Umgebung, ja, und dann haben wir viel weniger finanzielle Probleme. Und dann ist das und das und da ist es viel einfacher und das ist viel interessanter und da ist die Gegend schöner und da ist das und da ist jenes. Und dann fängt man an, sich was zurechtzuträumen. Ich habe das mal mitgekriegt in der Gemeinde, da kam dann ein Berater von außen und der hat sich das vieles angehört und hat gesagt, das Erste, was ihr jetzt ablegen müsstet, ist euer Selbstmitleid. Ihr sollt euch nicht irgendwelche Bedingungen herbeiträumen, unter denen ihr dann aufblühen würdet als Gemeinde. Sondern jeder muss an dem Ort Gott dienen, mit den Mitteln, die Gott ihm gegeben hat. Und da steht der Beter dieses Psalms und sagt, ich bin zufrieden. Ich bin dankbar für das, was Gott mir, meiner Familie zugedacht hat. Und ich wünsche mir und träume mir nicht irgendwas anderes her, sondern ich lebe in dem, was Gott mir zugedacht hat. Und da steht er im Tempelvorhof. Er könnte darüber grübeln, dass andere vielleicht ein besseres Stück Land bekommen hatten, dass andere es anscheinend einfacher haben. Aber er weiß, ich bin dankbar. Was du mir zugeteilt hast, ist gut. Und ich darf zufrieden sein mit dem, was du mir zuteilst. Und darüber hinaus, während er darüber nachdenkt, sagt er, überhaupt ist das Wertvollste, was ich besitze, was ich habe, sowieso meine Beziehung zu Gott. Mein größter Schatz, den ich habe, ist nicht das, was irgendwo auf dem Grundstück steht. Der größte Schatz ist nicht das, was im Kleiderschrank hängt. Der größte Schatz ist nicht das, was auf dem Bankkonto ist oder im Keller oder in der Vorratskammer. Der größte Schatz ist Gott. Gott, der mir durch diese äußeren Dinge einen Vorgeschmack gibt auf seine Liebe und Fürsorge, auf seine Gemeinschaft mit mir. Und das Wertvollste, was ich überhaupt haben kann, ist diesen Gott zu kennen. Das wird ihm klar, während er darüber nachdenkt. Und so fragt er sich, wie kann ich jetzt dranbleiben an diesem Gott? Wie kann ich dranbleiben an diesem Gott, der mich so überhäuft mit seiner Güte, mit seiner Liebe? Und so finden wir in diesem Psalm 16 einige Hinweise, was es heißt, an Gott dran zu bleiben. Das Erste, wo er sagt, ich höre auf das, dass Gott mich beraten hat. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat. Ich höre auf das, was er sagt. Das Wertvollste oder etwas Wertvolles, was Gott uns gegeben hat, ist, dass er uns eine Bedienungsanleitung gegeben hat für unser Leben. Wir dürfen wissen, was gut ist. Gott hat uns seinen Willen gesagt. David, als vermutlicher Urheber dieses Psalms, wie er hier genannt wird, der hat es hier schon eingeübt in seinem Leben. Da war er noch unterwegs, da war er noch so als Feldherr unterwegs und hatte Verantwortung für das Volk. Und da heißt es, soll ich die Philister angreifen? Wirst du sie in meine Hand geben? Und der Herr sagte, ja, mach das. Greif sie an, ich gebe sie in deine Hand. Und er hatte ordentlich verdroschen, die Philister. Und dann ist eine nächste Gelegenheit, nur sagt David nicht, naja, letztes Mal hat es so gut geklappt, machen wir jetzt wieder. Sondern heißt es, wieder befragte David den Herrn. Und er gab ihm die Antwort, nein, du darfst sie nicht angreifen. Umgeh sie und komm von hinten. Und so hat es David gemacht und hat sie dann von der anderen Seite verdroschen. Was ich faszinierend finde an dieser Geschichte, wir denken ja meistens, naja, das hat das einmal funktioniert, das machen wir nächstes Mal wieder. Ne? David fragt wieder, Herr, ist es immer noch richtig? Und Gott sagt, nee, diesmal machst du es andersrum. Ich preise den Herrn, weil er mich beraten hat, sagt er. Er sagt mir, was gut ist. Und dann fährt er fort und sagt, ich höre nicht bloß tagsüber auf das, was er sagt, sondern auch in der Stille. Nachts weist mein Gewissen mich zurecht. In der Ruhe der Nacht wenn wir nachdenken über die Erfahrungen des Tages, wenn wir manches an die Nieren geht, so heißt hier wörtlich, die Nieren werden hier in dem Psalm verstanden als Sitz des Gewissens. Ja, was mir an die Nieren geht, das belastet mein Gewissen. Und er sagt, auch darin höre ich das Reden Gottes. Wenn ich nachts zur Ruhe komme und doch nicht schlafen kann und dann höre, dass Gott mit mir über diesen Tag sprechen will und dass ich dann um Vergebung bitten darf, um das, was nicht richtig war. Die nächste Hilfe, bei Gott zu bleiben, dass er sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen. Weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht zu Fall kommen. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Wie muss ich mir das vorstellen? Hat der Beter Gott gesehen? Wie soll das sein? Ja, zumindest Gottes Handeln hat er gesehen. Denn im Alten Testament finden wir das ja gerade sehr häufig, dass Gott erkannt werden will an dem, was er tut. Und wie oft sagt Gott zu seinem Volk, habt ihr nicht gesehen, was ich getan habe? Habt ihr keine Augen im Kopf, um wahrzunehmen, wie ich handle? Und auch im Neuen Testament. Das Neue Testament fängt damit an, mit dem, was Gott tut. Ja? Und wir leben davon, dass Christus für uns gelebt hat, dass er für uns gestorben ist, dass er für uns auferstanden ist und dass er zum Vater zurückgekehrt ist. Und das sind Tatsachen, auf die wir uns gründen. Wir leben von dem, was Gott getan hat. Und so schreibt Paulus auch im Römerbrief, seit Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Aber dazu müssen wir auch hinsehen. Dazu müssen wir auch wahrnehmen und verstehen, dass Gott handelt. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Ich will sehen, was Gott tut, auch wenn ich von allen Seiten vielleicht damit berieselt werde, womit dieser Sportler, jener Künstler oder Politiker gerade von sich reden macht. Wir werden tagtäglich ungewollt im Internet und per Mail überschüttet mit dem, der Sänger, der hat da gerade das gesagt und der hat das gemacht. Und ich finde es ja sowas von blöd, ja. Und darüber nehmen wir gar nicht mehr wahr, dass Gott handelt in unserer Welt. Der Beter sagt, ich habe den Herrn stets vor Augen. Auf das, was er tut, will ich schauen. Daraus will ich lernen. Ich will meine Aufmerksamkeit auf den lebendigen Gott richten und von ihm lernen. Und weil er mir zur Seite steht, werde ich nicht wanken. Da wechselt das Bild wieder ein Stückchen. Erst sagt er, der Herr steht mir vor Augen. Und dann sagt er, und zugleich ist er an meiner Seite. Er ist an meiner Seite und lässt mich nicht im Stich, wenn es ernst wird. Wenn mir heimtückische Fallen gestellt werden, wenn ich überrumpelt und angegriffen werde, wenn andere mich über den Tisch ziehen wollen und mir wer weiß was erzählen. Er lässt nicht zu, dass ich zu Fall komme und dann liegen bleibe und scheitere. Er steht mir zur Seite. Und so setzt er fort, deshalb ist mein Herz voll Freude. Und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Das, woran die falschen Götter scheitern, das schenkt der lebendige Gott. Woran die falschen Götter scheitern müssen, was Aktienpakete und Bankkonten versprechen, eine Sicherheit, die sie nicht halten können. Gefüllte Vorratskammern und Kleiderschränke garantieren kein erfülltes Leben. Und das Ansehen bei anderen Menschen, das kann sehr schnell dahin sein, wenn man 4-1 verliert. Plötzlich schwinden die Freude an schönen Dingen, die welkt dahin, schneller als unsere Autos verrosten. Aber die Freude an der Gemeinschaft mit Gott, die richtet unsere Seele aus auf den Reichtum im Himmel. Den Himmel, wo keine Diebe hinkommen und keine Räuber nachgraben, keine Motten und kein Rost hinkommen. Deshalb ist mein Herz voll Freude. Ich kann aus tiefster Seele jubeln, weil ich in ihm einen Reichtum habe, der mir nicht unter den Fingern zerrinnt. Und vielleicht denkt dieser fromme Israelit dort im Tempelvorhof bei dieser Gelegenheit doch drüber nach und sagt, was ist denn jetzt aber, wenn es mit meinem Leben zu Ende geht? Was bleibt dann? Im Alten Testament finden wir ja durchaus ganz unterschiedliche Blickwinkel. Da finden wir zum Beispiel Prediger 3, heißt es, alle sind Staub und kehren zum Staub zurück. Und was ist mit dem Lebensatem nach dem Tod? Wer kann wissen, ob er bei Menschen nach oben steigt, bei den Tieren zur Erde? Wer weiß das? Wird es nach dem Tod noch was geben? Oder Psalm 88, wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Verstorbenen etwa aufstehen und dir danken? Wir erinnern uns, dass als Jesus hier auf dieser Erde ist, dass es da zwei große Parteien in Israel gab. Ne? Die Sadduzäer, die haben gesagt, danach kommt nichts mehr. Es kommt hier drauf an, wie wir auf dieser Erde mit Gott leben. Und die Pharisäer haben gesagt, nein, da gibt es eine Auferstehung. Und da wurde erbittert drüber gestritten. Und das hat damit zu tun, dass im Alten Testament diese Hoffnung auf die Auferstehung ganz, ganz sachte und selten verteilt ist. Und da ist jetzt dieser Psalm 16, der überrascht uns mit einem ganz erstaunlichen Vertrauen. Da nimmt dieser Psalm 16 direkt eine Sonderstellung in der Bibel ein. Der lebendige Gott, der hat mir nicht nur einen Lebensraum für diese Erde eröffnet, er hat mir nicht nur hier auf der Erde einen Teil des verheißenen Landes, einen Teil als Erbteil zugesprochen und er sorgt nicht nur dafür, dass ich hier auf der Erde leben kann, er versorgt mich nicht nur mit Lebensmitteln und anderen Gütern, er will mein Vertrauen, meine Freundschaft und nun kommt der Beter zu der Einsicht, zu dem Glauben, dass er sagt, dieser Gott, der so mir begegnet, der wird sich nicht damit abfinden, dass das Ganze mit dem Tod endet. Und da kommt der Beter zu dieser Überzeugung und sagt, du wirst nicht dich damit abfinden, dass es hier nach den paar Jahren vorbei ist. Meine Seele wirst du eben nicht dem Totenreich überlassen. Mich, deinen treuen Diener, wirst du vor dem Grab verschonen. Du zeigst mir den Weg zum Leben. Und ich frage mich, woher kommt jetzt diese verwegene Hoffnung, die der Beter des Psalms hier hat? Woher nimmt er das? Wo liest er das? Auf welchen Schriftgelehrten beruft er sich? Ist das wirklich nur ein Wunsch, dass er sagt, es muss doch danach noch was geben? Oder ist diese Zuversicht ein Ergebnis aus dieser gelebten, innigen Beziehung mit Gott, dass er sagt, so wie ich mit Gott lebe, so wie ich Gott kennenlerne, kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott sich damit zufrieden gibt, dass es hier nach ein paar Jahren zu Ende ist. Dieser Gott, den er stets vor Augen hat, dieser Gott, mit dem er auch nachts im Bett noch im Zwiegespräch ist, wenn wir genau hinschauen, dann fällt auf in diesem Psalm, davor ist ein paar Verse lang davon die Rede, dass er über Gott spricht, dass er Gott beschreibt und sagt, dieser Gott ist so und so und diesem Gott will ich dienen. Dieses Bekenntnis, du Herr wirst mich nicht dem Tod überlassen, ist persönliche Anrede. Im persönlichen Gespräch mit Gott hat er diese Gewissheit bekommen. Das ist nicht aus, wenn ich hier mal die Augen zumache. Das vertrauensvolle Bekenntnis zur Hoffnung auf ein ewiges Leben ist eine Du-Botschaft. Du, Herr, wirst mich nicht dem Tod überlassen. Du wirst es nicht zulassen. Diese Zuversicht ist also nicht das Ergebnis eines Nachdenkens über Gott, sondern ist Antwort im Gespräch mit Gott. Was denkt ihr? Hat der Beter hier ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen? Hat er sich zu einer Hoffnung verstiegen, mit der er so ein bisschen allein dasteht, im Alten Testament sowieso? Oder hat er Grund zu dieser Hoffnung? Ich finde eine erstaunliche Parallele zu Jesus. Einiges von dem, was wir hier im Psalm 16 finden, finden wir bei Jesus wieder. Jesus sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Psalm 16 sagt, ja, du hast mich gut beraten. In deinen Worten ist mir die Wahrheit, ist mir Leben begegnet. Das ist das Leben, das du mich gut beraten hast. Psalm 16 heißt es, der Herr steht mir vor Augen. Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater, der mich gesandt hat. Und wozu ruft uns Jesus auf? Nachfolge. Jesus sagt, folge mir nach. Und was mache ich, wenn ich jemand nachfolge? Ich habe denjenigen ständig vor Augen. Wenn ich einem Bergführer hinterherlaufe, muss ich gucken, wo läuft er. Und nicht sagen, ach, da wäre es auch schön. Sondern dann laufe ich dem hinterher. Ich habe den Herrn stets vor Augen. Damit ist Nachfolge beschrieben. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Folge mir nach. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und wie ist es mit der Hoffnung zum ewigen Leben? Jesus sagt, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Und da merke ich, das ist der Psalm 16, da hat sich nicht einer kühn verstiegen in seiner Frömmigkeit und hat irgendwas ausgepackt, wo man sagt, oh weh, das ist aber ein bisschen... Nein, da hat einer schon geahnt, auf was der Plan Gottes zuläuft. Und das, was hier einer in einem kühnen Glauben vorwegnimmt, im Psalm 16, das ist in Jesus erfüllt. Er ist das Wort Gottes und ihm folgen wir nach. In ihm sehen wir, wie Gott ist und er verspricht uns ewiges Leben. Und jetzt verstehen wir, warum Martin Luther diesen Psalm ein goldenes Schmuckstück genannt hat. Ein ganz besonderes Schmuckstück, das man zu besonderen Feiertagen rausholt oder zu festlichen Anlässen, aber das man gut verwahrt und wo man sagt, das möchte ich auf keinen Fall verlieren. Das ist wertvoll, wichtig. Psalm 16. Worte des Lebens, den Herrn vor Augen und die Hoffnung auf ewiges Leben. Amen.